Willkommen zu unserem Podcast Denkmalschutz. Mein Name ist Rudolf Neumeier, ich bin der Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Dieser Podcast ist eine Live-Aufnahme von einem unserer Abendgespräche. Die Abendgespräche sind eine Reihe von Podiumsdiskussionen in München, die wir anlässlich des 50. Jubiläums des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes veranstalten und bei denen wir Experten und wichtige Akteurinnen eingeladen haben, sich über Denkmalschutz zu unterhalten. Auch der Landesverein für Heimatpflege kümmert sich um Denkmäler und historische Bauten und das schon seit der Gründung des Vereins im Jahr 1902. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz ist das einzige Gesetz, in dem die Heimatpflege festgeschrieben ist. Denkmalschutz und Heimatpflege, das gehört in Bayern zusammen. Das Gespräch ist nur eines von einer ganzen Reihe, die bis in den Juni 2023 laufen wird. Auf unserer Website www.heimat-bayern.de können Sie mehr Informationen zu unseren nächsten Gästen erhalten, darunter preisgekrönte Architekten, bayerische Staatsminister und viele mehr. Und Sie können sich kostenfrei anmelden, um beim nächsten Mal live dabei zu sein und vielleicht unseren Gästen Ihre eigenen Fragen zum Denkmalschutz zu stellen. Sehr geehrter Herr Staatsminister Blume, lieber Herr Generalkonservator Professor Pfeil, liebe Chefs, sehr geehrte Damen und Herren im Auditorium, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege und ich freue mich, dass Sie alle da sind zu unserem Abendgespräch. Wir reden heute wieder über unser Denkmalschutzgesetz. Wir feiern dieses Denkmalschutzgesetz. Es wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Sie wissen, dass die Denkmalpflege ein sehr wichtiges Anliegen für den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege ist. Ich selbst habe heute wieder den ganzen Vormittag mit einem einzigen Denkmal zugebracht, um das sich Menschen Sorgen machen und das man möglicherweise in die Zukunft retten kann. Ich glaube, dass, und ich wage zu prognostizieren, dass wir am Ende des Abends sagen werden, wir brauchen eine neue Baumoral. Die Leute müssen wieder toll finden, cool finden, wenn ich so sagen darf, dass wir bestehende Gebäude herrichten, statt sie abzureißen. Aber wie wir dann zu dieser Conclusio kommen, das überlasse ich den Herren auf dem Podium. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Günther Dippold, der den heutigen Abend moderieren wird und die Gäste vorstellen wird. Viel Vergnügen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Es ist nicht die erste Runde, die wir führen. Wir haben so in etwa Halbzeit, zumindest für die ursprünglich geplanten. Aber heute ist das, was man gemeinhin so eine Elefantenrunde nennt, wo die bayerischen Schwergewichte, was Denkmalpflege angeht, auf der Bühne sitzen, nachdem niemand der Anwesenden vier Beine und einen Rüssel zu haben scheint, nachdem auch niemand übergewichtig ist, wird Ihnen klar sein, diese Metapher ist natürlich rein politisch gemeint. Und ich darf Ihnen die drei Herren zu meiner Linken vorstellen, wenngleich es wohl nicht nötig ist, aber kann ja mal nichts schaden. Unmittelbar neben mir Staatsminister Markus Blume, Jahrgang 1975, Politikwissenschaftler, ein Mann, der auch die freie Wirtschaft als Beschäftigter kennt, der seit 2008 dem Bayerischen Landtag angehört, der Vorsitzender der CSU-Grundsatzkommission war, als solchen haben ihn bestimmt viele von Ihnen auch wahrgenommen, der Generalsekretär der CSU war und der seit 2022 Staatsminister für Wissenschaft und Kunst und damit oberster bayerischer Denkmalpflege ist. Herr Staatsminister, schön, dass Sie da sind. Neben ihm geht es gleich noch jünger weiter. Dr. Olaf Heinrich, Jahrgang 1979, Geograf, schon in sehr jungen Jahren politisch aktiv, Schon 2002 ist er in den Stadtrat von Freyung und in den Kreistag von Freyung-Grafenau eingezogen. 2003 in den Bezirkstag von Niederbayern. Seit 2008 steht er als erster Bürgermeister an der Spitze der Stadt Freyung. Und er ist, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, in dieser Zeit auch schon zweimal zum Bürgermeister des Jahres gekürt worden. Seit 2013 ist er weiterhin Bezirkstagspräsident von Niederbayern. Und in solchen Ämtern, das wissen Sie alle, da sind diverse Neben- und Ehrenämter nur mit Mühe vermeidbar. Und ein tatkräftiger Mann wie Olaf Heinrich vermeidet nicht, sondern packt an. Und das Wichtigste, und ich sage jetzt mal schönste Ehrenamt, das er hat, ist das des ersten Vorsitzenden des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege seit 2020. Ja, und am Ende des Alphabets, ich habe die alphabetische Reihung gewählt, weil mir die gerechteste schien, Professor Matthias Pfeil, Jahrgang 1961, ein, wie ich finde, ganz wunderbarer Jahrgang, wo bei mir Herr Staatsminister AD Dr. Spänle sicherlich beipflichten wird, Architekt, tätig bei der Städtebauförderung, an den Regierungen von Schwaben und Oberbayern, tätig in der obersten Baubehörde, abgeordnet nach Brüssel, um dort aus den Institutsgebäuden eine bayerische Vertretung zu machen, die Bayern in Brüssel alle Ehre macht. Er war von 2006 bis 2014 Leiter der Bauabteilung bei der bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Und seit 2014 ist er Generalkonservator und damit Chef des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Auch da sind Neben- und Ehrenämter unvermeidlich, wie das Ehrenamt, das ich gleichsam mit ihm teile, nämlich Honorarprofessor in seinem Fall an der Technischen Universität München. Also wir haben den allerobersten Denkmalpfleger in Gestalt des Staatsministers und den obersten Fachmann im Bereich Denkmalpflege auf einer Bühne versammelt und noch dazu einen Vertreter der ersten, zweiten und dritten kommunalen Ebene, also schwergewichtiger, kann man über Denkmalpflege nicht debattieren. Lieber Herr Pfeil, schön, dass Sie da sind. Es sind im Moment Fußballmetaphern in der politischen Rhetorik einigermaßen beliebt. Zu meiner Verwunderung hat sogar der Staatsminister AD, Professor Hans Mayer, sich darin versucht, vor einem Jahr in einem Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung. Das Gesetz, welches Gesetz ist klar? Das Gesetz, dessen 50-jähriges Jubiläum wir heuer feiern. Das Gesetz war ein Modell. Es beendete die Ohnmacht des Denkmalschutzes und schuf ein operatives Instrument für Denkmalpfleger. Erhebliche Mittel wurden bereitgestellt. Im europäischen Denkmalschutzjahr 1975 wurde das Gesetz europaweit als vorbildlich gerühmt. Diesen Vorrang hat Bayern in der Folgezeit gründlich verspielt. Heute spielt es in Sachen Denkmalschutz nur noch in der Regionalliga. Zitat Ende. Ja, Regionalliga oder vielleicht doch auf dem Weg zurück in die Champions League. Wir stehen ja vor einer Novelle des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und wir haben im Vorfeld vereinbart, dass der Staatsminister uns gewissermaßen einführend zum neuen Gesetz, zur Wirklichkeit des Gesetzes in den letzten 50 Jahren ein Statement gibt und wir dann in die Diskussion einsteigen. Lieber Staatsminister, Sie haben das Wort.
Lieber Professor Dippold, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herzliches Dankeschön zunächst mal an den Landesverein für die Einladung und dafür, dass Sie diese Jubiläumsfeierlichkeiten und zwar über den Zeitraum und das Ganze noch auf intellektuell anspruchsvollem Niveau organisieren. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz und auch der Denkmalschutz in Bayern, Sie haben es tatsächlich beide verdient. Der Anlass, der ist jetzt gar nicht so genau klar, feiern wir jetzt 50 Jahre Denkmalschutzgesetz in Bayern oder kommen wir zusammen, um über das Denkmalschutzgesetz und seine Novelle zu befinden? Ich glaube, es kommt jetzt beides im Moment gut zusammen. Ich will jetzt nicht in Fußballvergleiche abdriften. Erstens, weil ich jüngst gemerkt habe bei einer anderen kulturellen Veranstaltung, dass die nicht überall gut ankommen. Ich will jetzt aber nicht in die Details gehen. Diejenigen, die in der Staatsoper dabei waren, die wissen, wovon ich rede. Und im Übrigen komme ich auch tatsächlich im Wesentlichen eigentlich nicht aus dem Fußballfach. Deswegen will ich dieser Versuchung gar nicht zu erliegen, zu sagen, Herr Dippold, eigentlich sind wir jetzt dabei, wieder Champions League zu spielen. Sondern will ganz vernünftig mal versuchen, die Dinge ein bisschen zu sortieren. Auf der Habenseite steht, dass Bayern unglaublich reich ist, begütert ist mit seinen kulturellen Schätzen und gerade auch die Schätze in baulicher Hinsicht, die sind an vielen Stellen, an vielen Orten mit Händen zu greifen. Sie geben ehrlicherweise dem Land auch Identität und Gesicht. Und deswegen muss das Denkmal hier einen hohen Stellenwert haben und hat auch der Denkmalschutz in Bayern einen hohen Stellenwert. Wir haben im Landtag vor kurzem nicht ohne Grund gesagt, Bayern ist das Land des Denkmals. Lieber Matthias Pfeil, in meinen ersten Amtstagen sind mir sozusagen die Augen geöffnet worden, weil mir bedeutet wurde, schon die schiere Anzahl ist in Bayern wirklich eine, wo andere Länder erblassen, die auch reich gesegnet sind. Der Vergleich mit Österreich, den man da immer anstellen kann, da reden wir, glaube ich, über den Faktor 3, was die Zahl der Denkmäler angeht. Es ist aber nicht nur eine schiere Aufgabe, die sich an der Größe bemisst, sondern auch eine, wo es dann um die Frage der Qualität geht. Ich glaube, man kann schon sagen, Bayern ist Land des Denkmalschutzes. Wir haben es vorgemacht vor 50 Jahren und wir gehen auch jetzt tatsächlich den nächsten Schritt. Manches war vielleicht überfällig. Das Stichwort Schatzregal ist ja eines, was in den Kreisen des Denkmalschutzes seit vielen Jahren schon diskutiert und gefordert wurde. Da hat es ein bisschen länger gedauert. Beim Thema Klimaschutz, da würde ich jetzt wiederum sagen, da sind wir tatsächlich im Moment tatsächlich besonders progressiv. Klimaschutz und Denkmalschutz ist ja leider über viele Jahre in den Gegensatz gestellt worden. Ich weiß, dass dem Landesverein, lieber Olaf, sehr wichtig ist per se, die auch klimaschützende Bedeutung des Denkmals herauszustreichen. Wer nicht neu baut, sondern wer saniert, wer erhält, der leistet schon mal den denkbar größten Beitrag zum Klimaschutz. Das ist leider manchmal ein bisschen unter die Räder gekommen, dass auch manchmal so eine Blockadehaltung in den Raum gestellt wurde. Ich bin froh und hoffe, dass wir das mit dieser Novelle auflösen können. Wer ein Denkmal schützt, meine Damen und Herren, der leistet auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz, Stichwort graue Energie. Deswegen herzliches Dankeschön an alle, die sich in diesem Unterfangen versuchen. Wer das macht, der investiert nicht nur viel Geld bei gewisser, manchmal auch geringer Förderung. Er investiert vor allem unglaublich viel Leidenschaft und Herzblut. Und ich habe selber mal bei einer kirchlichen Sanierung mitgewirkt. Also da wachsen dir, wenn du nicht eh schon viele graue Haare hast, noch viele dazu. Und am Ende bist du froh, wenn du es irgendwie überstanden hast. Insofern, lieber Matthias Pfeil, habe ich die Verleihung der Denkmalschutzmedaille irgendwie so auch als Durchhalteorden wahrgenommen. Wir müssen wirklich dankbar sein um jeden, der sich dieser Sache verschreibt und antut. Bayern würde ohne die Leistungen der Denkmalschützerinnen und Denkmalschützer in den ganzen Teilen des Landes wirklich anders ausschauen. Deswegen herzliches Dankeschön zunächst mal einfach dafür. Das Motto des Gesetzes, und Klimaschutz ist ja ein Schwerpunkt, ist dennoch Schützen und Nützen. Also nicht nur per se das Denkmal erhalten, sondern auch versuchen, beides zusammenzubringen. Erneuerbare Energien zum Einsatz zu bringen und auf der anderen Seite aber auch den Denkmalcharakter zu wahren. Ich finde, dass wir da zu einer sehr klugen Herangehensweise gefunden haben. Wichtig, und das war, Herr Professor Dippold, wenn ich das sagen darf, auch ein Ergebnis nochmal der Verbandsanhörung, da haben wir auch nochmal nachgeschärft, das Denkmal bleibt im Mittelpunkt des Denkmalschutzgesetzes. Es wird nicht ein anderes Gesetz mit einer anderen Zielsetzung, sondern es geht um den Denkmalschutz. Und dennoch oder trotzdem wollen wir natürlich ermöglichen, dass so viel wie irgendwie auch vertretbar erneuerbare Energie am Denkmal oder im Umfeld des Denkmals erzeugt werden kann. Am Denkmal, das sind ganz viele Denkmaleigentümer positiv betroffen, die seit vielen Jahren sich Gedanken machen, wie sie die Energiebilanz verbessern können, wie sie auf der einen Seite vielleicht Photovoltaik zum Einsatz bringen können, wie man Geothermie ermöglichen kann. Viele Dinge, die in der Vergangenheit regelmäßig abgelehnt werden mussten. Wir wollen das umdrehen und wir wollen es grundsätzlich erlaubnisfähig machen, sofern bestimmte Anforderungen erfüllt werden und das Ganze in einem gestuften Verfahren, wenn man so will, einhergehend mit der Sensibilität und der Bedeutung der Denkmaleigenschaft, sind dann auch höhere Anforderungen zu stellen. Und ich glaube, in diesem gestuften Verfahren schaffen wir es wirklich auch, diese schwierige Balance, diese gute Balance zwischen Klimaschutz und Denkmalschutz herzustellen. Windkraft liegt natürlich ganz anders. Bei der Windkraft, da geht es nicht darum, Energie für das Denkmal zu erzeugen. Das ist bei den anderen Themen ja der überwiegende Zweck. Bei der Windkraft, da geht es um die Frage, wie können wir sicherstellen, dass der Denkmalschutz dem notwendigen Ausbau der Windkraft nicht im Wege steht. Ich will deutlich sagen, in der Vergangenheit ist in Bayern praktisch kein Windrad, vielleicht bis auf ein, zwei Fälle, wegen des Denkmalschutzes nicht gebaut worden. Das ist von anderen Gebietskulissen überlagert worden. Der Denkmalschutz steht da nicht im Verdacht. Und ich würde sagen, er wird es auch in Zukunft nicht tun, denn mit dem, was vorgeschlagen wird, nämlich sich auf die landschaftsprägenden, herausragenden Denkmäler, auch einige Bodendenkmäler zu konzentrieren, haben wir auch da eine gute Balance gefunden. Deswegen glaube ich wirklich, man kann sagen, schützen und nützen, wir kriegen das gut zusammen. Und jetzt weiß ich, dass Sie in diesem Kreis natürlich auch alle Expertinnen und Experten sind und deswegen will ich sagen, es ist nicht nur mit dem Auftrag getan, sondern wir müssen auch auf der anderen Seite das Materielle dazu denken und es hat dann mit Fördern und Finanzieren zu tun. Auch da freue ich mich, dass wir in den Haushaltsverhandlungen einiges für den Denkmalschutz erreichen konnten. Wir legen bei der Denkmalpflege 4 Millionen Euro drauf und wir haben, und da bin ich auch den Kommunen sehr dankbar, gemeinschaftlich vereinbaren können, dass wir auch den Entschädigungsfonds nochmal deutlich ausweiten, weil wir sehen, das sind Instrumente, die in der Fläche extrem wirksam sind, extrem hilfreich sind und damit ein großer Beitrag geleistet werden kann. Ich weiß, das Bessere ist der Feind des Guten und es gibt ganz viele Wünsche, was man noch mehr machen kann. Ich bitte einfach um Verständnis, dass wir trotzdem natürlich auch sehen müssen, angespannte Haushaltslage, angespannte Weltlage, all diese Zwänge und trotzdem oder gerade deswegen in diesen Zeiten zu sagen, wir legen eine Schippe drauf und zwar eine deutliche Schippe drauf. Wir machen mehr im Bereich der Denkmalpflege als Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zusammen und nicht nur mehr, sondern wir machen im Grunde doppelt so viel wie diese beiden ja auch großen und bedeutenden Länder, setzt zumindest in Relation schon irgendwo den Hinweis, dass wir das mit der Denkmalpflege ernst nehmen, nicht nur was die gesetzgeberische Tätigkeit angeht, sondern dann auch tatsächlich die Frage, wie wir Denkmalschutz vor Ort unterstützen können. Wie gesagt, ich bin sehr stolz darauf, wir alle dürfen stolz darauf sein, was in Bayern in den letzten 50 Jahren erreicht wurde. Es gibt immer Dinge, über die man sich dann ärgern kann, Dinge, die auch nicht hätten passieren dürfen, wo dann irgendwo ein Denkmal verschwindet. Ich freue mich über die Justiz, die dann an manchen Stellen auch wirklich Zähne gezeigt hat, deutlich gemacht hat, dass sowas nicht zu akzeptieren ist. Denkmalschutz ist kein Gedöns, sondern Denkmalschutz hat nach meinem Verständnis Verfassungsrang, weil es damit zu tun hat, dass Bayern Kulturstaat ist und uns gerade auch die Bauten in diesem Land in besonderer Weise am Herzen liegen. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Minister, herzlichen Dank für das Bekenntnis zur Denkmalpflege und zur Wichtigkeit in gesellschaftlicher wie ökologischer Hinsicht. Schützen und nützen haben Sie angesprochen und die ökonomische Seite. Als Bürgermeister bist du, ich bleibe beim vertrauten Du, ich mag dieses Kasperltheater nicht, entweder tut sie jemand oder sieht sie jemand. Also als Bürgermeister bist du, Olaf, an der Front gewissermaßen. Zu dir kommen die Bürger zuerst und sagen, ich habe ein Denkmal, du selber als Kommune hast welche. Ist es eher Lust oder Frust?
Ich würde sagen, das hängt von der Phase ab, in der sich dieses Gebäude gerade befindet. Ich habe häufig die Situation erlebt, dass die Diskussion in der Bevölkerung ganz weit überwiegend so gelaufen ist, dass man gesagt hat, diesen Schandfleck, den sollte man doch jetzt mal beseitigen und was Neues machen. Und in den vielen Fällen, wo wir standhaft geblieben sind, wo wir auch von verschiedensten Seiten unterstützt wurden und die Gebäude saniert wurden, war es meistens so, dass die größten Kritiker dann bei der Eröffnung in der ersten Reihe saßen und schon immer wussten, dass die richtige Entscheidung ist, das Gebäude zu erhalten. Ich komme jetzt aus einem Landstrich in Bayern, in der die Zahl der Denkmäler nicht besonders groß ist und in der man gerade in der Zeit, als die wirtschaftliche Situation deutlich besser wurde, sehr viel entfernt hat, weil man jetzt endlich Geld hatte, neu zu bauen. Und umso wichtiger ist es, dass wir auf die noch vorhandenen Denkmäler, auf die ortsbildprägenden Gebäude, auf das, was die Identität unserer Orte bestimmt, ganz besonders Acht geben. Und deswegen glaube ich, dass für gerade meine Kommune oder unsere Region diese historischen Gebäude unverzichtbar sind und dass man die Menschen auch dafür gewinnen kann, dass sie sich selber dafür begeistern und mitmachen. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Wir sind jetzt gerade dabei, das älteste genossenschaftliche Gebäude bei uns im Ort, 300 Jahre Brautradition, es war eine Kommunenbrauerei, selbst sowas gibt es nicht nur in der Oberpfalz, sondern auch in Niederbayern, mit einer Genossenschaft zu sanieren und mit neuem Leben zu erfüllen. Und es ist wunderschön zu merken, dass da, wo die Kraft der Kommune endet, weil wir uns nicht um alles selber kümmern können, es möglich ist, Menschen zu begeistern, mit ihrem eigenen Geld einen Beitrag zu leisten. Und insofern würde ich sagen, ist Denkmalschutz gemeinsam mit den Menschen viel mehr Lust als Frust.
Begeisterung, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Der nicht will, den werde ich nicht ohne weiteres hinbringen. Und über solche Fälle werden wir dann auch noch zu reden haben. Aber es geht ja auch immer um die materielle Frage. Das Geld hat ja auch der Staatsminister zu Recht angesprochen. Wie würdest du jetzt aus kommunaler Sicht sehen, ist die Finanzlage oder beziehungsweise gibt es noch Luft nach oben, sinnvolle Luft nach oben für Eigentümer von Altbestand?
Also um nicht gesteinigt zu werden, sage ich, es gibt immer Luft nach oben, ja, selbstverständlich. Also ich glaube, es gibt ein ganzes umfangreiches Bündel an Unterstützungsmöglichkeiten, gerade für Projekte, die die Kommune umsetzt. Das wird aber immer eine ganz kleine Minderheit der gesamten Maßnahmen sein, die im Denkmalschutz notwendig sind. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre, dass wir über diese tolle Sonderabschreibungsmöglichkeit, die es ja für Denkmäler gibt, vielleicht noch etwas offener sprechen. Ich glaube, es gibt viele Gebäude, bei denen durch verschiedene Überformungen vielleicht die Frage, ob das ein Denkmal ist oder nicht, kontrovers diskutiert wird. Und gleichzeitig sind die Gebäude für den Ort identitätsstiftend. Und für mich wäre ein großer Wunsch, dass man über diese ganz besonders prägenden Gebäude da auch die Möglichkeit eröffnet, dass man als Investor, als Eigentümer, der sein Geld da reinsteckt, auch eine Sonderabschreibungsmöglichkeit bekommt. Übrigens gibt es das, finde ich ein schönes Beispiel, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da ist es so, dass Gebäude, die die Gemeinde per Gemeinderatsbeschluss als besonders erhaltenswert einstuft, da gibt es ein Teil des Kredits nicht getilgt werden, da gibt es einen Tilgungszuschuss. Das hängt nicht am Denkmalschutzstatus, sondern es hängt daran, dass die Kommune sagt, dieses Gebäude wollen wir unbedingt erhalten. Und ich würde mir sowas gerade im steuerlichen Bereich auch wünschen für ortsbildprägende Gebäude ohne Denkmalschutzstatus.
Scheinen andere auch so zu sehen. Lieber Herr Pfeil, das Denkmalschutzgesetz war gut, ist gut, wird womöglich sogar gut sein. Und dennoch stoßen wir gelegentlich an Grenzen. Ich schaue mir den Flyer an, der für diese Reihe wirkt. Sie kennen es natürlich, Rödensdorf. Wir haben erst am vergangenen Freitag in anderer Runde über einen unterfränkischen Fall gesprochen. Das sind jetzt nicht Nacht- und Nebelaktionen, wie beim vom Herrn Staatsminister angesprochenen, nicht aus, aber angesprochenen Uhrmacherhäusel in München, sondern da geht es um Verfall über Jahrzehnte mit Ansage. Was läuft da konkret falsch. Es sind Denkmäler, es sind auch Denkmäler, deren ästhetischer Wert selbst, sagen wir mal, schlichten Gemütern einleuchten sollte, und dennoch steht das Ding als Ruine da, steht das Ding in Bad Neustadt als Einsturzgefährde da.
Bad Neustadt ist, glaube ich, abgerissen. Ja, ja. Das Problem ist doch, Herr Dippold, dass Sie Menschen nicht zwingen können. Oder nur, ich sag mal, das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, die Denkmalpflege hat nur wirklich Erfolg, wenn wir Menschen begeistern, wenn wir Menschen motivieren und wenn wir nicht versuchen, das über Zwangsmaßnahmen hinzukriegen. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ich habe auch früher in der Städtebauförderung gemerkt, es macht wirklich nur Sinn, an Dingen zu arbeiten, wenn sie in der Lage sind, zu motivieren, zu begeistern, Leute mitzunehmen. Was Sie ja hier machen, ist ja auch sowas. Sie bieten Diskussionsforen, Sie sind vor Ort tätig. Die Heimatpfleger monieren auch zu Recht Dinge, die, naja, nicht ideal sind, aber Sie sind vor Ort da. Und ich finde allein schon solche Veranstaltungen, wie wir sie heute machen, wir reden über Denkmäler, wir reden über den Wert von gebauter Geschichte, das ist motivierend, aber Sie werden es nie zu 100% schaffen, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was wir für richtig halten. Und bei Denkmälern handelt es sich ja auch oft, ja gut, um Gebäude, die irgendwo aus ihrer täglichen Nutzung geflogen sind, die man aufwendig wieder instand setzen muss, wo Fälle auch vorgekommen sind. Ich war oft genug in Gebäuden, wo die Eigentümer einfach nicht sich mit dem Gebäude beschäftigen wollten, aus emotionalen Gründen, weil dort der Großvater gestorben ist, was auch immer. Das werden wir nie ganz schaffen. Ich glaub, es ist viel besser, wenn wir über Maßnahmen wie, ja, jetzt zum Beispiel das KDK mit seinen Bürgerbeteiligungsprozessen, das Mitnehmen von Menschen, das Erklären, das Erläutern, vermitteln, warum Denkmäler wichtig sind, warum es nicht nur alte Hütten sind, die man in Niederbayern und der Oberpfalz abgerissen hat, als das Geld da war, sondern wo wir auch erklären, warum diese Gebäude die Wertschätzung verdient haben. Und dann ist es ein bisschen so, wenn in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft ein solcher Wille entsteht, sich darum zu kümmern, Überzeugung entsteht, dass die Dinge wichtig sind, ist der Einzelne auch mehr eingebunden in so ein Gesamtgefühl. Ich halte das für extrem wichtig. Ich bin kein Freund von Verschärfungen von Gesetzen, sondern ich bin absolut dafür, dass wir unsere Bemühungen intensivieren, zu erläutern, warum es wertvoll ist, dass wir, natürlich sind Fördergelder wichtig, braucht man nicht reden. Herzlichen Dank hier an der Stelle an den Staatsminister. Das habe ich so noch nicht erlebt, ja, dass wir eine solche Steigerung bekommen. Ich glaube, wir müssen mit den Menschen reden, wir müssen Anreize schaffen, wir müssen zeigen, wie es geht. Denkmalschutzmedaille ein Beispiel, andere Dinge gibt es auch. Das machen ja auch viele Bezirke, viele Heimatpfleger sind da ja auch tätig. Dann erreichen wir viel mehr als über eine Gesetzesverschärfung.
Sie haben einen, glaube ich, wichtigen Begriff genannt, den Sie ja wohl auch als Instrument sehen für genau diesen Begeisterungswunsch, nämlich das kommunale Denkmalkonzept, nachdem ich jetzt davon ausgehe, dass von den Anwesenden viele, aber nicht alle wissen, was es ist, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie es in drei Sätzen erklären, was Sie da auf den Weg gebracht haben.
Sie sind gemein zu mir. Also ja. Gut,
ja.
Ein kommunales Denkmalkonzept, wie der Name schon sagt, geht es an die Kommune. Wir versuchen, mit Menschen zu reden, und dafür geben wir Geld aus. Wir versuchen, Probleme, die mit Denkmalpflege zu tun haben, zu analysieren und gemeinsam mit den Gemeinden darauf zuzugehen und die zu lösen. Das sind Planungen. Das sind Planungen, zum Beispiel haben wir jetzt ein ganz aktuelles in Wasserburg am Inn, wo wir mit der Gemeinde darüber reden, welche Art von regenerativen Energieanlagen auf Denkmälern möglich sind. Da reden wir mit Eigentümern, da reden wir mit Planern, da reden wir mit Gemeinden und da machen wir zum Beispiel auch Diskussionsforen und wir können Moderationsprozesse fördern. Also, wir beziehen die Menschen mit in die Diskussion ein und zahlen auch den Aufwand, der dafür nötig ist.
Ich bleibe trotzdem noch mal ganz kurz beim Begeistern und komme zu meiner Frage zurück, zur ersten gestellten. Was haben wir in Bad Neustadt? Da ist ein Haus des 18. Jahrhunderts, auch städtebaulich nicht unwichtig im entsprechenden Dorf, eingemeindeten Dorf, jetzt niedergerissen worden nach über 20-jährigem Verfall. Warum haben wir da nicht begeistern können? Das gehört einer juristischen Person mit Milliardenumsatz. Warum haben wir nicht begeistern können? Was haben wir falsch gemacht?
Ja, begeistern Sie mal jemanden für sowas, der eine ganz andere Interessenslage hat. Ich glaube, solche Fälle gibt es immer wieder, Herr Dippold. Es wird nicht vermeidbar sein, auch Situationen hinnehmen zu müssen, die uns nicht gefallen. In Bad Neustadt gab es lange, lange Jahre Diskussionen darüber. Da ist mein Vorvorgänger schon vor Ort gewesen. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Die Dinge nicht im Verborgenen zu lassen, über die Dinge zu reden, die Dinge auch mit Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich glaube einfach, dass das ein Weg ist. Dass das ein Weg ist, wenn Sie einen Eigentümer definitiv nicht begeistern können, weil der ganz woanders steht geistig. Das gibt es nicht so selten. Dann könnte es ein Weg sein, dem Eigentümer aufzuzeigen, dass er sich vielleicht von dem Gebäude trennen kann und dass es Alternativen in der Nutzung gibt. Und dass es Leute gibt, die gerne sich damit beschäftigen wollen. Ich glaube, wir müssen solche Gebäude anschauen. Wir müssen uns Gedanken über solche Gebäude in diesem Ablauf machen, in diesem Verfallszustand. Wir müssen auch eine Aufmerksamkeit auf genau solche Bauten legen, die in eine Richtung marschieren, die wir nicht für gut finden können. Wir haben ja schon die Taskforce Denkmalpflege gegründet, die genau diese Aufgabe hat und jetzt gerade dabei ist, die Gebäude zu ermitteln, die gefährdet sind, um dann Wege zu entwickeln, wie man mit diesen Gebäuden umgeht, und zwar auch unabhängig vom Eigentümer. Natürlich in der Diskussion mit dem, aber eben auch mal zu zeigen, was könnte man damit machen.
Ich komme auf das Thema Taskforce dann gleich nochmal zurück. Herr Staatsminister, Sie können mich jetzt für altmodisch halten, aber ich bin immer der Meinung, Gesetze sind dazu da, um angewandt zu werden. Ich bin ganz beim Herrn Generalkonservator. Es ist besser, man begeistert. Aber es gibt eben auch einen Artikel 4, die Eigentümer haben, ihre Baudenkmäler instand zu halten, instand zu setzen, sachgemäß zu behalten und so weiter. Da heißt nicht, wenn sie Lust haben oder wenn sie begeistert sind. Ich verstehe aufgrund meiner staatsbürgerlichen Pflicht, dass ich Steuern zahlen muss. Aber ich zahle sie jetzt nicht wirklich begeistert. Aber das Finanzamt sieht es anders. Wie würden Sie denn sehen, müssen wir notfalls auch mit Gebot und Verbot, wie es das Gesetz vorsieht, agieren, vielleicht stärker agieren in solchen nicht begeisterungsfähigen Fällen?
Also der stärkere Anreiz, da bin ich ganz bei Matthias Pfeil, ist ja sicher etwas aus intrinsischer Motivation zu tun. Und fürs Denkmal zu begeistern, insbesondere in den Fällen, wo ich es nicht aufs Auge gedrückt bekomme, sondern wo ich auch den Wert sehe, wo ich mich bewusst darauf einlasse, wo ich vielleicht sogar steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehme, bei all diesen Dingen, da glaube ich, ist diese positive Motivation der stärkste Treiber. Aber es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo man bewusst beide Augen ganz fest zumacht und davon dann nichts mehr wissen will. Ich bin schon bei Ihnen. Gesetze sind dazu da, dann auch angewandt zu werden, auch in den Fällen, wo es dann vielleicht schmerzhaft ist. Das sind die Leitplanken. An manchen Stellen ist Denkmalschutz dann für den Einzelnen vielleicht auch zunächst mal eine Zumutung. Am Ende, glaube ich, ist es ein Beitrag dazu, dass unser Land so lebens- und liebenswert bleibt. Ich würde nur sagen, Bayern würde anders ausschauen, wenn wir nicht diese über 100.000 Denkmäler hätten. Und insofern ist es eine Aufgabe, die über die Interessen des Einzelnen hinausgeht. Und vor dem Hintergrund gibt es dann auch starke Punkte, die ein Einzelner entsprechend beachten muss. Also Sie erleben in mir jemand, der für einen konsequenten Vollzug auch ist, des Denkmalschutzgesetzes. Und wir haben ja viele Fälle, auch im Bayerischen Landtag, im Wissenschaftsausschuss, im Denkmalausschuss sozusagen, wo ich zum Glück auch einen Wissenschaftsausschuss habe, einen Denkmalausschuss habe, der hier auch konsequent und sehr nachdrücklich auch mit dem Vorsitzenden ganz persönlich auf der Seite des Denkmalschutzes steht.
Herr Staatsminister, danke für die klare Aussage. Jetzt sind ja nun verschiedene Player im Spiel. Zum einen das Landesamt, zum anderen aber auch, das ja sich kümmert in aller Regel, aber dann eben auch die untere Denkmalschutzbehörde, sprich Landratsamt, kreisfreie Stadt, große Kreisstadt unter Umständen. Und wenn ich mir jetzt die Geschichte dieses einen Objekts oder auch des anderen Objekts anschaue, das Vollzugsdefizit liegt ja bei denen, die zu vollziehen hätten. Das ist jetzt nicht Ihr Ressort, klar, da müsste man den Joachim Herrmann da haben als den Innenminister, aber trotzdem, haben wir da ein Defizit und wenn wir eins haben, wie beheben wir es?
Also zunächst mal will ich eine Lanze brechen für unser Landesamt. Ich finde, wir haben mit Matthias Pfeil einen wunderbaren obersten Denkmalschützer, der vielleicht nicht immer mit totaler Brachialität auftritt. Und manch eine, diese Debatten haben wir auch gerade, brauchen wir da wieder andere Verfahren, Dissensverfahren und so weiter. Mein Empfinden war, wenn es vor Ort irgendwo Ärger gibt, und es gibt häufig Ärger, weil es sehr unterschiedliche Interessen gibt, dann ist Denkmalschutz und auch die Rolle des Landesamtes eher eine, die auf Ermöglichung zielt, die versucht dann die Positionen zusammenzubringen. Denn es ist ja häufig so, dass der Denkmaleigentümer, ob das jetzt eine Kirchengemeinde ist, hatten wir Fälle hier in München oder anderes, ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen will. Und du willst ja nicht in einem völlig toten Objekt leben, was dann irgendwann auch aus der Zeit fällt und dann auch nicht mehr die Akzeptanz findet. Und insofern sind da immer unterschiedliche Dinge zusammenzubringen. Allerdings die denkmalschützenswerte Substanz aber dann auch gewahrt bleibt. Und da will ich einfach sagen, finde ich, dass unser Landesamt wirklich einen großartigen Job macht, insbesondere Matthias Pfeil. Herzliches Dankeschön dafür, lieber Matthias. Was den Vollzug angeht, ich würde mir wünschen, dass in manchen Fällen vor Ort mit offeneren Augen auch auf die Gebäude geschaut wird. Ich nenne jetzt keine Beispiele, aber ich habe auch selbst gelernt in den letzten Wochen bei Studium von Unterlagen, dass ein Denkmal nicht deswegen ein Denkmal ist, weil es in der Denkmalliste steht, sondern weil es bestimmte Eigenschaften aufweist. Und gerade bei den unteren Denkmalschutzbehörden und bei den Kommunen ist es dann schon die Aufgabe, dann auch nicht beide Augen zuzumachen, sondern von sich aus Einschätzungen dann vorzunehmen und zu sagen, Mensch, da könnte tatsächlich eine Denkmaleigenschaft gegeben sein und nicht einfach großzügig dann mit der Bebauungsplanung drüber zu fahren und im Nachhinein zu sagen, wussten wir gar nicht und in der Denkmalliste stand es auch nicht. Wird man nie ganz verhindern können, aber da mit offeneren Augen und mit mehr Zugewandtheit, was den Denkmalschutz angeht, vor Ort auch zu agieren, das wäre sicherlich etwas, was dem Denkmalschutz auch nochmal deutlich helfen würde.
Danke. Ja, Olaf, als Bürgermeister, auch als Bezirkstagspräsident, Zuckerbrot und Peitsche, das sind so die zwei Themen, die im Raum stehen. Zuckerbrot im Sinne der Begeisterung, Peitsche im Sinne von ernsthafter Anwendung des Gesetzes. Gehst du jetzt konkret, wenn zu dir der Bürger X kommt und sagt, ich will das alte Gehötsch losbauen um, wie geht Begeisterung auch durch den Kommunalverantwortlichen? Und was für Haltung hast du als Kommunaler zur Peitsche?
Also ich glaube, das Beispiel, was jetzt gerade genannt wurde, ist noch eines der am leichter lösbaren. Wenn der Bürger kommt und sagt, ich habe ein altes Gebäude und ich will mich darum nicht kümmern, dann ist es wahrscheinlich aus dieser Motivationslage heraus leichter, das in bessere oder in gute Hände zu bringen und jemanden dafür zu begeistern, zu investieren, als wenn es ein Investor ist, der sagt, ich will die Bude weghaben und da möglichst viele Wohnungen draufbauen und die Dollarzeichen schon im Auge hat. Zum Glück gibt es den ersten Fall, den das jemand sich überfordert fühlt, meiner Meinung nach häufiger. Und da ist es tatsächlich möglich, mit vielen guten Beispielen mit den Unterstützungen, die es ja gibt, Begeisterung zu wecken oder davon zu überzeugen, dass man das Gebäude vielleicht wirklich abgibt. In den Fällen, wo, und solche Fälle kenne ich auch einige, mit großer Rücksichtslosigkeit alles dafür getan wird, die Baufläche frei zu bekommen, da glaube ich, muss der Staat die Zähne zeigen, weil es sonst sind wir im Wilden Westen. Also es kann nicht sein, dass für mich ist dann die Frage, dass das Einzelwohl deutlich weniger gilt als das Gemeinwohl in solchen Fragen leicht zu beantworten. Ich möchte schon dazu sagen, dass das natürlich etwas ist, was nicht unbedingt populär ist und dass das jeweilige Landratsamt die örtlichen Bürgermeister oft ja auch da deswegen unter Druck stehen, weil diejenigen, die da investieren wollen, vielleicht schon viel Gutes in der Region getan haben. Und da erfordert es dann natürlich besonders viel aufeinander zugehen und zuhören, um zu versuchen, diesen Dissens zu lösen. Das wird nicht in allen Fällen gehen.
Und das wird nicht in allen Fällen gehen. Wie ist dein Eindruck jetzt? Wer gewinnt häufiger im Moment?
Das ist jetzt die Frage, wo?
Ja, wo hätte ich gleich noch was gesagt oder ich sage was anderes noch.
Also ich würde sagen, jedes Gegentor ist schmerzhaft. Um in der Fußballmetapher zu bleiben. Ich kann es nicht beurteilen, wie das in Gänze passiert ist. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Beispiele und es gibt sehr schmerzhafte, oft auch öffentlich diskutierte, in denen es nicht gelingt. Aber ich kann, also eine Einschätzung, wer häufiger gewinnt, kann ich seriös nicht abgeben.
Wir sitzen ja mit zwei Großstädtern jetzt auf der Bühne. Jetzt sind ja die Probleme unterschiedliche. Ich habe den Investorendruck in stadtbesiedelten Räumen, in Wachstumsräumen. Ich habe, und dafür steht Niederbayern, dafür steht Oberfranken, auch das Problem des demografischen Wandels, des Leerfalls von Denkmälern. Wie gehen wir als Landeier damit um?
Ich glaube, da gibt es ganz wunderbare Beispiele und ich möchte jetzt mal nicht nach Niederbayern oder nach Oberfranken, sondern nach Unterfranken blicken. Ich war mit verschiedensten Gruppen in der Hofheimer Allianz und habe mir angeschaut, wie es gelingen kann, dadurch, dass es keine neuen Baugebiete gibt, den Weg in die bestehenden Häuser zu verstärken und gleichzeitig mit einer großen Vielfalt von Fördermitteln die Menschen auch dazu zu bringen, Denkmäler zu sanieren und zu bewohnen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als das gute Beispiel und den darin wohnenden Menschen kennenzulernen. Und da möchte ich jetzt schon mal ganz deutlich sagen, da gibt es in vielen Bereichen Möglichkeiten. Es liegt aber am Ende daran, dass die Kommunen, dass die Regionen es so gut nutzen, wie das zum Beispiel in der Hofheimer Allianz seit vielen Jahren getan wird. Und das ist nichts, was bei allem Respekt der Herr Staatsminister lösen kann, sondern da braucht es standhafte und engagierte Kommunalpolitiker, die, so war es in Rückheim, so war es in den dortigen Ortschaften, sich hinstellen und sagen, wenn wir nicht in Summe wachsen, weil wenn unsere Bevölkerungszahl stabil bleibt, dann brauchen wir nicht ständig neue Neubaugebiete, sondern dann müssen wir uns um den Bestand kümmern.
Ja, das Klonen von Bürgermeistern geht, glaube ich, leider noch nicht. Was wünschenswert wäre. Ich glaube, das wird viel helfen. Herr Pfeil, Sie haben vorhin schon ein Stichwort geliefert, das ich mir auf meinem Spickzettel auch notiert hatte. Sie haben ja aber für den Fall der Fälle durchaus auch ein Instrument geschaffen, neu geschaffen, neben dem KDK, nämlich die sogenannte Taskforce. Als Landeier habe ich mal nachgeschaut, was Taskforce eigentlich heißt. Im Wörterbuch steht, für eine begrenzte Zeit gebildete Arbeitsgruppe mit umfassenden Entscheidungskompetenzen zur Lösung komplexer Probleme. Also komplexe Probleme, da sind wir uns einig. Ist die Taskforce nur begrenzt tätig und hat sie umfassende Entscheidungskompetenzen? Und vielleicht auch da die Bitte, mal kurz zu erklären für die Anwesenden, was denn diese neue Einrichtung tut.
Das mache ich gern. Aber vielleicht nur ganz kurz abschweifend zum Thema, was macht man, wenn jemand rechtswidrig handelt? Die Bußgelder in der Denkmalpflege wurden ums 20-fache erhöht. Ja. Und das wurde schon auch einige Male angewandt. Also wenn jemand wirklich einen Rechtsverstoß begeht, dann sind wir absolut auch dafür, dass man das entsprechend ahndet, ganz klar. Und wenn Sie sich das Uhrmacherhäusl in Obergiesing anschauen, was haben wir da gemacht? Da haben wir der Stadt München empfohlen, die Wiedergutmachung des angerichteten Schadens zu fordern. Und genau das ist passiert. Also der Investor hat keinen Spaß dort. Und ich glaube, das hat für München durchaus eine Wirkung gehabt. Das wird jetzt seit Jahren durch die Presse gezogen, das Thema. Ich finde das ganz toll, was die Leute vor Ort dort machen. Das hat schon sehr viele abgeschreckt, Vergleichbares zu machen. Also es gibt Instrumente, die auch in der Richtung sehr wirksam sind. Nur man sollte halt reden, bevor man prügelt. Die Taskforce. Die Taskforce Denkmalpflege ist gegründet worden, weil wir uns natürlich des Themas absolut bewusst sind, dass man rechtlich auch an Grenzen stößt. Und die Taskforce hat die Aufgabe, die Denkmäler, die in einem Zustand sind, bei dem man aufpassen muss, bei dem man kommunizieren muss mit den Behörden, mit den Eigentümern, erstmal zu ermitteln, bayernweit. Das ist schon eine Größenordnung. Und dann Wege zu finden, wie man trotz dieser rechtlichen Situation die Gebäude am Leben hält. Das können Sofortmaßnahmen sein, das kann eine Simpelstsanierung sein im Gespräch mit den Eigentümern. Man hat vielleicht sogar die Möglichkeit, sowas zu machen, auch wenn der Eigentümer es gar nicht vorhat. Also die Taskforce hat die Aufgaben, genau die Löcher zu stopfen in der Vorgehensweise, die wir noch haben. Und dann eben im Gespräch mit, ja, durchaus auch der Politik, mit den denkmalpolitischen Sprechern der Fraktionen, sich darüber zu unterhalten, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt mit dem Einzelfall A, B, C, D, E, F, G um? Und wir sind gerade dabei, so eine Liste zu erstellen von Gebäuden, bei denen wir genau den Bedarf sehen, über das gesetzliche Instrumentarium hinaus Lösungen zu entwickeln, wie man solche Gebäude am Leben hält. Das gibt es noch nie, das ist nur hier am Landesamt für Denkmalpflege in Bayern.
Wir haben festgestellt, trotz guter Instrumentarien, trotz eines wahrscheinlich auch sehr wichtigen Ansatzes, es verschwinden, ich verwende jetzt mal dezidiert das Wort Denkmal, nicht historische Gebäude. Der Landesverein hat ja im vergangenen Herbst einen Aufruf gestartet und den wird es auch in der Folge geben, wählt den Abbruch des Jahres. Und wir haben uns erst letzte Woche auch darüber unterhalten. Und Sie haben sehr zu Recht eingewandt, ja, von den 12 Objekten sind 3 ja nur Denkmäler. Und es ist ja vom Herrn Staatsminister angesprochen worden, Denkmal ist ja nicht 1:1 das, was in der Denkmalliste steht, in der steuerrechtlichen Praxis, aber dann doch. Warum sind denn eigentlich von diesen 12 historischen Gebäuden, an denen ja offenbar auch Leuten was hing, deswegen haben sie es ja eingereicht, warum sind denn 9 nicht in der Liste?
Naja, es gibt den Artikel 1 Denkmalschutzgesetz mit den 5 Denkmalkriterien und die müssen es halt entsprechend erfüllen. Das klingt jetzt sehr, sehr plakativ, aber wenn wir, also ich bin absolut Ihrer Meinung, Herr Dippold, dass es Gebäude gibt, die von Bedeutung sind, auch wenn sie nicht die Denkmalkriterien erfüllen. Und dass man sich Gedanken machen sollte, kann, sollte, wie man mit solchen Gebäuden umgeht. Allein schon aus Nachhaltigkeitsgründen, allein schon um die Entwicklung im Inneren von Städten und Gemeinden sicherzustellen. Also da bin ich komplett bei Ihnen. Es muss auch nicht alles Denkmal sein, was erhaltenswert ist. Die Denkmalpflege hat ja nicht die Aufgabe, alles, was alt ist, zu erfassen, sondern die hat die Aufgabe exemplarisch, die Dinge, die von einer besonderen Bedeutung sind und die für, nach den 5 Bedeutungskriterien des Artikel 1 wirklich herausgehoben sind, so zu schützen, dass sie auch einen Eingriff in privates Eigentum bedeuten und nach sich ziehen. Das muss man auch sehen. Denkmalpflege heißt immer, der Eigentümer kann nicht mehr tun, was er will. Die wenigen Fälle, die durchs Raster fallen, das ist nicht viel im Vergleich, wenn man sich überlegt, wie viele Gebäude wir auf der Liste haben. Warum sind die nicht Denkmäler geworden? Entweder waren sie zu stark überformt und es war einfach nicht mehr das ablesbar, was es zum Denkmal machen würde, wenn es noch da gewesen wäre. Es gab vergleichbare in besserer Qualität, in großer Menge. Oder es sind einfach ja, Gebäude gewesen, die es sehr häufig gab. Die Denkmalpflege, und ich, ist mir ganz klar, dass es der Masse der Zuhörerinnen und Zuhörer hier nicht hundertprozentig gefällt, aber die Denkmalpflege kümmert sich um einen herausgehobenen Teil. Und wir haben ungefähr 1,5% der Gebäude in Bayern auf der Liste. Und ich glaube, wenn man jetzt alle die Gebäude, die grundsätzlich ja auch, ich sage jetzt mal, ein Teil unserer Geschichte sind und erhaltenswert sind, aber den Kriterien nicht entsprechen, wenn wir die alle auf die Liste nehmen, dann sind wir bei 10% und dann wird es wirklich schwierig. Und ich bin bei Ihnen, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, wie man ja, solche Gebäude auch schützt oder anders ausgedrückt, den Erhalt motivierend macht für die Menschen. Absolut Ihrer Meinung, dass die Nutzung des Altbestands vor dem Neubau vorzuziehen ist, sowieso. Bei dem Flächenverbrauch, den wir haben, bei auch einfach der Struktur von Städten und Gemeinden, nicht jedes Neubaugebiet ist wirklich schön, da bin ich komplett bei Ihnen. Aber da müssen wir uns neue Instrumente überlegen. Da müssen wir uns neue Möglichkeiten überlegen, wie man einen Eigentümer motiviert, sich mit dem Gebäude zu beschäftigen. Das kann sein, Steuererleichterungen. Das kann auch eine neue bayerische Bauordnung, eine Umbauordnung sein, wo man sich Gedanken darüber macht, muss denn jede Genehmigung, die einmal erteilt worden ist, bei einer Nutzungsänderung sofort wieder neu gemacht werden? Muss ich denn Lärmschutz und solche Sachen immer wieder nach einem gleichen Maßstab bewerten? Oder kann ich nicht im Bestand auch mich anders aufstellen? Ich denke, dass eine Diskussion um eine Umbauordnung kein Fehler wäre. Aber das sind andere Themen, das ist nicht die Denkmalpflege. Allerdings glaube ich auch, dass wir ein Instrumentarium entwickelt haben oder eine Vorgehensweise, die sozusagen als die Spitze des Eisbergs beispielhaft darstellen kann, wie man damit umgehen könnte. Die Diskussion, da bin ich komplett bei Ihnen, ist wichtig und sinnvoll.
Also wir brauchen den Bauminister auf dem Podium bei nächster Gelegenheit. Da müssen wir über genau solche Fragen, ja, ernsthaft mal reden. Oder den Finanzminister oder am besten gleich alle zwei. Genau. Oder noch einen anderen Markus, aber wir sind heute mit dem Markus sehr zufrieden und dankbar, dass er da ist. Jetzt frage ich Sie mal, was, Herr Staatsminister, wir sind jetzt unter uns. Seit ich mein Amt bekleide, und das sind 28 Jahre, geht das Gerücht um, es gebe eine Ordre du Mufti an das LFD aus Ihrem Haus, erweitert die Denkmalliste nicht. Die Zahl der Denkmäler darf nicht gemehrt werden. Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit zu sagen, stimmt's oder stimmt's, was ich vermute, nicht.
Also dann muss die in einem Geheimschrank liegen, den ich bisher nicht gesehen habe. Ich kenne die nicht und ich empfinde ehrlich gesagt auch die Grundhaltung dieses Ministeriums in keiner Weise so. Ganz im Gegenteil, bei dem einen oder anderen Vorgang war es in den letzten Tagen oder Wochen tatsächlich so, dass ich selbst die Frage zurückgegeben habe, ob man hier in diesem Fall nicht auch über die Eintragung in die Denkmalliste nachdenken müsste. Also ich glaube, wir sind in einem guten Austausch und haben auch die Leitplanken an der richtigen Stelle gestellt. Ich werde bei meinem Vorgänger nochmal nachfragen, ob er die Liste vielleicht irgendwo versteckt hat. Aber so wie ich ihn kenne, gab es das auch schon zu seiner Zeit nicht.
Danke für die klare Ansage, weil Gerüchte muss man auch manchmal offen ansprechen, weil sonst verstetigen die sich und sie verselbstständigen sich dann auch. Letztes zum Gesetz, was ja auch angeregt worden ist, auch bei unserem letzten Gespräch hier von den drei, überparteilich übrigens, drei Parlamentariern, eine Schwäche, wenn es um die Peitsche geht, ist der Wegfall des Dissensverfahrens. Auch etwas, worauf Hans Mayer immer wieder hingewiesen hat, schon bei seiner Festrede 2008 zum 100-Jährigen des LFD. Hat es je wieder eine Chance?
Also im Moment ist das Gesetz im parlamentarischen Verfahren und es gibt ja jedenfalls, was den Deutschen Bundestag angeht, das Gerücht, dass ein Gesetz nie so rauskommt, wie es reingeht. Jetzt schauen wir mal, was es für Änderungsanträge zu diesem Gesetz geben wird. Ein paar Dinge sind ja schon in der Mache, weil selbst seit Beschluss durch die Staatsregierung schon einige Entwicklungen wieder eingetreten sind, denen wir auch Rechnung tragen wollen. Ich würde mal sagen, generell, und wir haben ja auch uns den Vollzug in anderen Ländern angeschaut, ich finde, dass wir eigentlich ganz gut etablierte Verfahren haben. Und wir haben auch keine zahnlosen Tiger hier im Staat, ganz im Gegenteil, habe das vorhin deutlich gemacht. Ich finde, dass wir da einen sehr pragmatischen, aber deswegen aber auch zugewandten Ansatz in Bayern entwickelt haben. Und wenn, dann ist es eher die Frage, wie man das, was auch in dem Gesetz steht, noch vielleicht eine Spur konsequenter anwenden kann. Da brauche ich keine gesetzliche Verschärfung oder keine anderen Verfahren, sondern tatsächlich nur ein größeres Bewusstsein für den Status der Denkmalpflege in Bayern.
Das war unser Abendgespräch anlässlich des 50. Jubiläums des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes. Besuchen Sie unsere Website www.heimat-bayern.de, um mehr über unsere nächsten Veranstaltungen zu erfahren und sich anzumelden. Wir freuen uns auf Sie.